Vielen Dank für die Einladung. Ich bin gern wieder hier. Die Schneeverhältnisse haben es verhindert, dass ich schon früher gekommen wäre. Mein Thema heute ist Lobpreis und Anbetung. Es ist ein gefährliches Thema, nicht nur persönlich, sondern auch für die Gemeinden. Über 63 Jahre suche ich Gemeinden, die anbeten, die Gott loben, die einfach zu ihm kommen, im Hauskreis und in der Gemeinde schlechthin und entdecke dann, dass das Wertvollste nicht geschieht, nämlich Gott gelobt wird und angebetet wird. Und dass dann die Zeit, die zur Verfügung steht, dann sehr kurz ist. Erinnern wir uns, wer war der Anbeter Gottes? Wer hatte die Leitung? Hallo? Bitte? Luzifer. Ja. Und Luzifer ist ja vom Thron der Gnade gestoßen worden und ist unser aufrichtiger Feind, ja, der es natürlich mit Gewalt versucht, uns nicht in den Lobpreis zu kommen, dass wir wirklich niemals anbeten. Und ausgerechnet er, der Luzifer, der kennt sich ja aus, denn er war ja der Anbetungsleiter. Und deshalb hat er alle Tricks und Kniffe parat, um die Gemeinde zu diesem Lobpreis nicht zu bringen. Er verhindert alles. Und natürlich bin ich auch dankbar über Menschen, die ich kennengelernt habe, über Gemeinden, die Gott anbeten und loben. Wer weiß, wo kommt es am ersten vor in der Schrift, dass wir anbeten? Ja, zum Teil, ja. Schlagen wir mal auf, 1. Mose 22. Das ist die Voraussetzung, dass wir in der Anbetung hineinkommen. Das ist die Voraussetzung, dass wir wirklich Gott anbeten. Nämlich, hier heißt es, und zum ersten Mal in der Schrift kommt im Kapitel Mose, Kapitel 22, Vers 5, kommt das Anbetung das erste Mal vor. Nämlich heißt es, und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibet ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater, mein Vater. Abraham antwortete, hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach, siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete, mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und sie gingen beide miteinander. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar und dann das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tue ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deinen einzigen Sohn nicht verschont. Hier kommt das Wort zum ersten Mal vor, Anbetung. Und das bedeutet, die Füße küssen, sich beugen. Abraham war ja das gewohnt. Er ist ja ein Typus, um dauernd in der Gegenwart Gottes zu leben. Und hier, Abraham, trotz Verheißung, war er ansprechbar. Wie oft sind wir nicht mehr ansprechbar? Wir schielen auf die Verheißung und hören nicht mehr Gott zu, was er dazu sagen hat. Hier, Abraham war absolut gehorsam. Hier kommt es vor, das Brandopfer, das als Ganzopfer dargegeben werden muss. Brandopfer heißt sich total hingeben, nichts zurückbehalten. Wie viel kostet es in unserem Leben, dass wir Dinge vertuschen oder verdrängen oder einfach nicht preisgeben, die sich im Laufe der Jahre eingenistet haben? Aber hier heißt es, Anbetung zunächst einmal heißt, sich Gott ganz zur Verfügung stellen. Eine völlige Hingabe des Opfernden. Das ist ein Brandopfer. Und wenn in der Gemeinde gesungen wird, dann muss ich das wissen. Grundsätzlich, Gott möchte meine totale Hingabe, meine Ganzhingabe. Das segnet er. Und es ist selbstverständlich, wenn ich sage, dir gehört mein Leben, dass ich es auch so meine. Oder? Wie oft halten wir etwas noch zurück? Anbetung bedeutet, ganz dem Herrn zur Verfügung stehen. Abraham hat das kapiert. Abraham wandelte und lebte in der Gegenwart Gottes. Er wurde zum Freund Gottes. Ein weiteres Vorbild für uns ist Mose. 2. Mose 33 und 34. 2. Mose 33 und 34. Mose redete ja mit Gott, dem Herrn. Und Gott redete und konnte reden mit ihm. Oft ist es bei uns ein Manko, dass Gott nicht reden darf, dass Gott gar nicht reden kann. Weil wir so viele Dinge in unserem Leben behalten, Gott nicht zur Verfügung stellen. Mose gegenüber Abraham, der Gehorsame, der Gott ernst nahm, beim Wort nahm. Hier haben wir Mose, der eine neue Perspektive von Gott erfuhr, eine neue Dimension, ein neues Verständnis. Wenn wir das Wesen und den Charakter Gottes betrachten in der Anbetung, dann wollen wir ihm ja huldigen, ihm verlocken. Wir wollen ja jauchzen. Mose hat das erfahren. Er konnte mit Gott reden und Gott redete mit ihm. Er war erwältigt von der Liebe, von der Gnade Gottes. Denken wir an den Dornbusch, als er näher trat. Er war überwältigt von der Liebe Gottes. Hier in Kapitel 34, Vers 8, da lesen wir, dass Mose neigte sich eilend zur Erde und betete an. Es hat ihn einfach niedergebeugt, es hat ihn niedergeworfen, diese Herausforderung und diese Größe und Heiligkeit Gottes. Gehen wir weiter zum 2. Samuel. Um einfach zu lernen, zu erleben, wie David Anbetung verstand. Im 2. Samuel, Vers 6, Kapitel 12, da bringt David ja die Lade nach Jerusalem und David tanzte mit aller Macht, Vers 14, vor dem Herrn und war begürtet mit einem leinernen Leibrock. Und David samt dem ganzen Israel führten die Lade des Herrn herauf mit Jauchzen und Posaunen. Und da schaute die Frau Michal, die Tochter des Sauls, durchs Fenster und war entsetzt, wie David sich vor dem Herrn entblößte, wie David vor dem Herrn tanzen konnte. Das war die Ausführung, das war das Herz Davids. Er hat gesagt, ich will mich noch mehr erniedrigen. Später sagt er das, weil ich ganz, ganz dem Herrn gehöre und ihm Lob singe. Daniel brachte eine ganz neue Art des Musizierens, des Lobpreises und er huldigte Gott. Bei David war immer Leben in der Anbetung und er tanzte auch mit ganzer Macht. Es war ein Jubelgeschrei, ein Tanzen, ein Reigen. Es war einfach kreativ, was Daniel sagte. Und hier eine kleine Warnung. Die Frau, die zuschaute, die war schockiert. Die konnte das nicht verstehen. Wie konnte ein König sich so entblößen? Aber er tanzte von Herzen vor Gott, seinem Herrn. Und Michal, die war bis zu ihrem Lebensende unfruchtbar. Hier haben wir eine kleine Warnung versteckt, nämlich, wenn wir uns mokieren, wie eine Gemeinde, eine Gruppe oder eine Kleingruppe reagiert, wenn sie anbetet, dann laufen wir Gefahr, dass wir überhaupt keine Frucht bringen, dass wir fruchtlos bleiben, wie hier die Michal ohne Kinder. Warum sage ich das? Bei Abraham, bei Mose und bei David können wir so die drei Komponenten der Anbetung kennenlernen. Und zwar, es beginnt bei uns in unserem Herzen. Es beginnt eigentlich Tag für Tag, haben wir die Gnade, die Chance, Gott anzubeten. In der persönlichen Stille. Wenn wir keine Zeit für Gott reservieren, Tag für Tag, dann verfehlen wir unser Ziel. Ja, Gott möchte, dass wir, wenn wir wiedergeboren und mit dem Heiligen Geist getauft sind, dass wir Zeit für ihn haben, dass wir uns total zur Verfügung stellen. Gott möchte, dass wir ihn anbeten, ihn nicht nur loben. Wir werden später noch Beispiele haben, wo wir Gott loben können und der Unterschied zur Anbetung uns mitteilen. Wenn wir die Größe, die Heiligkeit Gottes auch in der Stille oder überhaupt in der Stille betrachten, dann werden wir eine Erfahrung machen, dass wir oft dann hineingenommen werden in die Stille Gottes, in den Frieden Gottes, der alle Möglichkeiten übersteigt, die wir überhaupt haben können. Beispiel: Die Größe und Heiligkeit Gottes kann man überhaupt nicht erkennen, nur glauben. Ja? Glauben, dass er so ist. Aber Gott möchte sich in der sich offenbaren, wenn wir beginnen, uns ihm zu nahen. Gott möchte, dass wir Tag für Tag stille Zeit haben, mit ihm verkehren, auf du und du. Und eins, wenn wir Moses 22 betrachten, 1. Mose 22, Gott möchte, dass wir unser Herz ganz ihm weihen, zur Verfügung stellen, ohne Wenn und Aber. Und im Zueinander, im Miteinander mit Gott, wenn er auch reden darf zu uns, werden wir umgestaltet in das Bild Jesu. Nur da. Und Jesaja 50, Vers 4, sagt ja: Ich höre jeden Morgen, erweckt mir jeden Morgen das Ohr. Und ich bin nicht ungehorsam gewesen oder ich bin nicht zurückgewichen. Das ist also wichtig, dass wir eine Zeit noch einmal, ich kann es nie genug wiederholen, eine Zeit Gott zur Verfügung stellen. Dort ist unser Herz gefragt, dort unser Du und Du gefragt, dort erfahren wir die lebendige Umgestaltung in das Bild Jesu. Dort können wir kein X für ein U vormachen. Dort können wir wirklich, ich denke jetzt an Matthäus 6, so sein, wie unser Herz es ausdrückt. Nämlich, Gott sieht. In Matthäus 6 heißt es so schön: Gott sieht in unser Herz. Dort kommt es darauf an, nicht was wir reden und tun, sondern wie ist unser Sein vor Gott. Und jede Unreinigkeit wird da verschwinden, in der persönlichen stillen Zeit, im persönlichen Umgang mit Gott. Da beginnt auch unser Herz zu schreien, zu jubeln. Ich habe es immer so erfahren, wenn ein Hauskreis oder eine kleine Gemeinde oder Gemeinde größeren Stils, wenn sie Gott nahen, ist zunächst mal das Herz gefragt, das Herz des Einzelnen. Wie stehen wir dazu? Und dann wird auch sehr schnell, wird dann der Lobpreis wird dann nicht mehr fleischlich sein, und indem man also Lieder singt, dann wird das Emotionale wird hochgespielt oder kann hochgespielt werden, und Tränen werden vergossen, aber Meine Beobachtung war, dass Tränen den Menschen nicht groß verändert haben. Viele Menschen kommen dann von einer Anbetung und wurden nicht verändert. Das heißt also, sie konnten sagen, es war schön, es war für die Seele und so weiter, aber sie haben sich nicht verändert. Buße verändert uns. Wir müssen Gott nahen und dürfen uns Gott so nahen, dass er uns auch durchscheinen kann, dass er auch reinigen kann. Durch Umkehr und Buße werden wir verändert, nicht durch Anbetung. Ihr versteht bestimmt, wie ich es meine, was ich meine. Im Jesaja Kapitel 40 stellen wir fest den Unterschied zwischen Gott und uns. Vers 15 lese ich gerade. Siehe, die Heiden, das sind also wir, sind geachtet wie ein Tropfen, so im Eimer bleibt, und wie ein Schärflein, so in der Waage bleibt. Siehe, die Inseln sind wie ein Stäublein. Wow, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Ich erinnere mich an eine Fahrt, war damals Richtung Rhodos, und da war die Geschwindigkeit gegen so 1000. Das Flugzeug hatte eine Geschwindigkeit von ungefähr 1000, und da zählt man nicht mehr die Menschen, man sieht kaum noch die Dächer da unten, ja. Ist ja ungefähr, sind es 1100, 1200 Meter Höhe. Und wenn ich dran denke, ein Flugzeug mit ungefähr 1000 Stundenkilometer, ja, müsste, um zur Sonne zu kommen, wie viele Jahre? 17 Jahre fliegen, um zur Sonne zu kommen. Ja, und gleichzeitig, beispielsweise, jeder kennt einen der Fixsterne, der Sirius beispielsweise, der hat die 40-fache Sonnenleuchtkraft und das 7-fache der Größe. Er ist also 80 Billionen Kilometer von der Erde entfernt. Also unvorstellbar. Zu meiner Jugendzeit habe ich mich immer interessiert, da hat man Beweise gesucht, um zu beweisen, dass die Welt endlich ist. Und heute weiß man, die ist unendlich. Und unser Sonnensystem ist eigentlich ein kleines gegenüber anderen Systemen. Und beispielsweise könnte die Sonne könnte also ungefähr 20 Millionen Grad Celsius hat sie im Innern und könnte 1000 Millionen Kubikkilometer Eis in einer Sekunde zerschmelzen. Also unvorstellbar. Und jetzt das andere. Unvorstellbar ist auch, dass Gott uns liebt. Dass er nach Psalm 139 beispielsweise an uns gedacht hat, schon bevor wir gezeugt waren. Vor ein paar Tagen hatte ich einen Anruf und da hat eine über 85-jährige Frau war am Boden zerstört und sie hatte noch nicht einmal die Sorgen Gott abgegeben. Und ich denke immer wieder, ich betreue das Ehepaar seit 1965, was haben sie gelernt? Liebt mich Gott noch, war ihre Frage. Ja, Gott liebt uns Menschen. Im 1. Johannesbrief lesen wir beispielsweise, dass er uns erwählt hat, zuerst erwählt, als er uns liebt, abgrundtief. Und wenn wir denken an die Größe, an die Heiligkeit Gottes und an hier, an den Tropfen, der im Eimer bleibt, als Mensch beschrieben, dann können wir nur ermessen, nur glauben, wie groß unser Gott ist. Und dieser Gott kümmert sich um uns, um jeden Einzelnen. Und das muss uns ja genug Stoff sein, um niederzufallen, ihm wirklich Tag für Tag ein Brandopfer, ein Ganzopfer zu sagen: Herr, hier bin ich total, hier ist mein Herz. Und das ist der Anfang, um ihn zu loben. Der Lobpreis sagt immer, was Gott tut. Ja, der Lobpreis verkündet die Taten, die Gott getan hat. Heute Morgen haben wir viele Zeugnisse gehört, die Gott loben, die weiter sagen: Gott ist gut zu mir. Gott hat mich so und so durchgetragen. Aber was ist der Mensch gegenüber der Größe Gottes? Ich will uns nur einen Teilaspekt mitteilen, wie groß Gott ist und was wir uns überhaupt einbilden. Und wir als Menschen, wir müssten eigentlich Tag für Tag als Gemeinde, im Hauskreis müssten wir, wenn wir zusammenkommen, zunächst jubeln und jauchzen und Gott loben, Gott erhöhen und sagen: Danke, ich begreife es nicht, aber ich kann es glauben, dass Gott uns, mich liebt. Und dass seine Liebe uns umgestaltet in sein Bild, seine Liebe uns reinigt, total reinigt. Wir haben von Wurzeln die Rede, er entdeckt immer was. Und ein Beweis für ein Kind Gottes ist, dass er dauernd bereit ist, sich zu beugen, sich zu demütigen. Ja, das ist unser Ausweis. Demut und Sanftmut und Liebe. Liebe, Liebe. Daran wird jeder Mann erkennen, dass wir Liebe untereinander haben. Und Liebe, wo holen wir die? Liebe ist in unser Herz gegossen durch den Heiligen Geist, die Agape-Liebe. Und unterwegs mit Gott lernen wir wirklich zu lieben. Und nicht mit fleischlicher Liebe, sondern mit der Liebe Gottes, der uns zuerst geliebt hat. Wir stellen auch fest, im Lobpreis, in der Anbetung, dass es oft emotional sein kann. Aber immer mehr wird Gott uns hineinführen, dass wir ja Gott loben und anbeten im Geist und in der Wahrheit. Im Johannes 4 sucht sogar unser Vater Menschen, die ihn anbeten. Er sucht. Johannes 4 sagt, und das sagt Jesus selber: Gott sucht solche, die ihn in Wahrheit anbeten. In der Wahrheit Gottes und in der Wirklichkeit. In der Wahrheit, die vor Gott gilt. Das heißt, aus reinem Herzen. Wir erinnern uns an das Wort: Selig sind, die Gott schauen, nämlich die reines Herzen sind. Unser Herz ist gefragt. Und wenn der Heilige Geist etwas entdeckt, dann dürfen wir sofort zum Kreuz kommen und sagen, Herr, es tut mir leid, bedecke es unter deinem kostbaren Blut. Oder wir trennen uns davon und sagen im Namen Jesu, weg mit dir. Gott sucht solche Anbeter. Wie steht es im Neuen Testament? Im Neuen Testament, ja, haben wir ja sofort im Lukas 2 den Lobgesang der Maria. Ja, und welches war der erste charismatische Gottesdienst? Hat mich als immer wieder interessiert. Maria und Josef waren ja auch sehr umkämpft. Und der Teufel wollte ja sie unbedingt auseinanderbringen. Und als Maria schwanger wurde, erst recht. Und Josef konnte er nur erzogen werden durch seine Engelerscheinungen, die er hatte. Ja. Und ein Engel war für ihn das Reden Gottes, der Botschafter Gottes. Und ich bin jetzt bei Lukas 1, Vers 40. Maria kam in das Haus des Zacharias und grüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth ward des Heiligen Geistes voll. Und rief laut und sprach, gebetet, dein und so weiter und so fort. Hier haben wir den ersten charismatischen Gottesdienst, wo Menschen, die unter der Salbung sind, zusammenkommen. Da muss Jesus hüpfen, ja. Die Lobgesänge oder im Neuen Testament haben wir viele Hymnen. Da ist also dargestellt als Hymnus, beispielsweise in Philipper 2. Wer kennt das? Das Kamen Christi, das wurde in der Urgemeinde jahrelang gesungen. Erinnern wir uns? Philipper 2, das ist bekannt unter dem Namen Kamen Christi oder das Christuslied, ist also ein Psalm. Und hier heißt es, Vers 5, Kapitel 2, Vers 5 an, ein jeglicher sei gesinnt, wie Jesus Christus auch war. Und dann, welcher er und so weiter, obwohl er in göttlicher Gestalt, entäußerte er sich und nahm Knechtsgestalt an und so weiter. Und wurde ein Mensch, war gehorsam bis zum Tod, ja, Tod am Kreuz. Und Vers 9, darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm einen Namen gegeben und so weiter. Das ist das Kamen Christi. Das ist also ein Hymnus der Anbetung. Es ist also gleichsam so eine Brücke vom Lobpreis zur Anbetung, wo Gott alles ist in allem, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir haben im Epheserbrief, am Anfang, im Kapitel 2, haben wir einen Hymnus, wo Gottes Heiligkeit beschrieben wird. Und es ist übrigens auch der längste Vers in der Bibel, von Vers 4 bis 14. Es gibt überhaupt kein Komma da. Lobpreis, Lobpreis im Neuen Testament. Ich wiederhole gern, die persönliche Stille ist Voraussetzung, dass ich rechter Anbeter werde und werden kann. Dort kommt Jesus zu Wort und dort will er zu Wort kommen. Auch in der Kleingruppe, in der Kleingruppe. Ich habe einige Kleingruppen gehabt, und die Gott angebetet haben, die einfach gesagt haben, wow, Gott liebt mich so, wie ich bin. Ist unermesslich, kann man nur glauben, nicht erkennen, ja, nicht sehen und so weiter. Aber in der Anbetung kommt dann Gott mit seiner Salbung. Im kleinen Kreis, auch in der Gemeinde. Wenn Gott schon sucht, dann hoffe ich, dass jeder einzelne von uns oder ziemlich der größte Teil dabei sein möchte, Gott zu loben und anzubeten. Weil nämlich in der Gemeinde vollzieht sich dann Folgendes. Wir haben die beispielsweise im 2. Samuel, in 2. Chronike, Vers 5, Kapitel 5 und Kapitel 7, da erfüllte die Herrlichkeit das Haus. Ja, und wenn wir anbeten, wenn wir von Herzen Gott suchen, uns ihm nahen und wirklich anbeten, wie Abraham, wie Mose, wie David, dann und unter der Salbung sind, dann wird immer mehr Gottes Herrlichkeit Raum greifen und Besitz nehmen, nicht nur von uns Einzelnen, sondern von der Gemeinde. Und dann geschehen solche Dinge. Dann wird Gott reden, wird Gott heilen in seiner Anwesenheit. Und wenn er da ist, er kennt unsere Bedürfnisse sowieso. Und dann geschieht etwas. Dann werden wir erkennen, dass Heilung geschieht, ja, dass Reinigung geschieht, Heiligung. Und dass Gott angebetet wird, nämlich über sein Charakter und Wesen. Wie soll ich sonst Gottes Wesen und Charakter kennenlernen, als nicht, wenn ich beginne in der Stille? Abraham wie Mose, die kannten Gottes Herrlichkeit, weil sie, Abraham, hat immer einen Altar gebaut. Es heißt immer, er baut den Altar. Er hat immer dafür gesorgt, dass Gott gelobt und angebetet wird. Weil er überwunden war von der Heiligkeit und Würde Gottes. Zum Schluss habe ich noch einen Text aus der Offenbarung, um uns einfach zu zeigen, wie vielfältig Anbetung sein kann und sein muss. Im Offenbarung Kapitel 4, das sind ja die vier Tiere, Kapitel ab Vers 7, da ist vom Löwe die Rede, vom Kalb die Rede, vom Mensch die Rede, vom Adler. Ja, und allgemein kann man sagen, hier sind die vier Evangelien vertreten. Ja. Und zwar der Löwe, das Kalb, ja, und der Mensch und der Adler. Beispielsweise Adler ist ein Hinweis auf Johannes Evangelium, der aus einer großen Perspektive beachtet und betrachtet. Hier kommen also die Menschen, die vier Tiere zusammen. Und das bedeutet also, dass ihnen nichts entgeht. Sie sehen überall hin. Und sie hatten keine Ruhe Tag und Nacht und sprachen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und da die Tiere gaben Preis und Ehre und Dank dem, der auf dem Stuhl saß oder auf dem Thron, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, fielen die 24. Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron saß und beteten an, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, und warfen ihre Kronen vor den Stuhl und sprachen: Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen haben sie das Wesen und sind geschaffen. Die Offenbarung ist voller Lob und Anbetung. Wir lesen immer wieder hier Stellen, beispielsweise Vers 8, wo die Ältesten anbeten: Du bist würdig. Im Kapitel 5, Vers 8 und so weiter. Du bist würdig zu nehmen das Buch und aufzutun seine Siegel, denn du bist erwürget und hast uns Gott erkauft mit deinem Blut aus allerlei Geschlecht und Zunge und Volk und Heiden. Und du hast uns zu unserem Gott zu Königen und Priestern gemacht, und wir werden Könige sein auf Erden und so weiter. Hier haben wir einen Höhepunkt. Ich habe es wiederholt erlebt, dass in der Gemeinde, während der Gemeindewerke, Gott gelobt wurde und angebetet wurde, so die Tempeltür aufgeht. Und dann plötzlich meinte, dass alle Engel in einem Chor mit einem Mund singen und anbeten und Gott loben. Und ich habe auch ein Bild gehabt, wo die Tür aufgeht und Rauch herauskommt. Und dann plötzlich denke ich, ja, ich möchte ja keinen Rauch sehen, sondern ein Stück der Heiligkeit Gottes. Und wo dann die Gemeinde hineingeführt wurde in den Lobpreis, in die Anbetung: Du bist würdig. Du allein. Du allein. Du allein bist heilig, denn in der Anbetung wird Gott in der zweiten Person angesprochen: Heilig bist du. Beim Lobpreis heißt es immer: Gelobt sei Gott, der da kommt, der mich errettet hat, der mich herausgerufen hat, der mich geheilt hat. Unterschied zwischen Anbetung und Lobpreis: Anbetung beschreibt immer Gottes Sein und Charakter, sein Wesen. Wie groß bist du? Spricht mehr vom Wesen und staunt einfach. Anbetung geht in die Tiefe, kommt aus dem Anschauen der dreimal heiligen Personen der Trinität, sagt, was er jetzt in der Gegenwart ist, und schaut Gott an. Anbetung räumt auch eine Stille ein, wo Gott reden kann, wo Gott segnen kann, wo Gott uns eigentlich dienen kann. Gott möchte ja uns dienen. Und wir sind auch fasziniert von seiner Heiligkeit. Lobpreis spricht immer mehr von den Taten Gottes, geht in die Breite und Tiefe. Lobpreis wird da gefeiert, was in Zukunft sein wird. Ich proklamiere, was Gott groß und herrlich macht. Während Anbetung betrachte ich einfach staunend seine Heiligkeit, staunend seine Würde. Und ich möchte noch einmal schließen mit dem Appell an uns, die Stille vor Gott zu suchen. Jeder hat 24 Stunden Zeit, um daraus Gott zu sagen: Hier bin ich, hier habe ich Zeit, hier bin ich nicht unter Stress, hier, denn nur da wird unser Herz gebildet, unser Herz geformt, nur da erkennen wir das Wesen und den Charakter Gottes. Und im Unterschied zu dem, was wir sind hier, wie Perlen, Tropfen im Wassereimer, hat Gott uns gemacht und geliebt. Es ist unvorstellbar, wie Gottes Liebe uns nachgeht, wie seine Barmherzigkeit uns umgreift. Und wie erstaunt ich immer bin über seine Gnade und Güte. Normalerweise hätte ich schon längst den Menschen abserviert, gesagt, nein, endgültig musst ja du, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, die Nase von uns Menschen satt haben, genug haben. Wie sind wir so schwer erziehbar? Und Gott möchte uns von einer Klarheit in die andere führen, von einer Erkenntnis in die andere. Und wenn wir Gott mal geschaut haben, werden wir ihn nicht mehr los. Wenn er unsere Quelle ist, Tag für Tag, Psalm 36 beispielsweise sagt ja, er ist unsere Quelle, er ist meine Quelle, dann warum gehen wir nicht hin, wo Liebe ist, wo Liebe die Quelle ist, wo Verstand, Vernunft, wo Einsichten gewährt werden. Wir reden oft in unserer Familie von übernatürliches Eingreifen. Sind wir überhaupt dazu fähig? Ist unser Denksinn so erweitert, dass wir übernatürlich wie Jesus handeln können? Nicht umsonst sagt uns im Römer 12, verändert euer Denkschema. Seid anders. Lasst euch nicht einlullen von der Welt, von dem, was ja in ist gerade. In der Stille redet Gott mit dir, mit uns. Ich möchte ein Gebet sprechen. Da geht es darum, um die persönliche Stille. Da, wo ich bis jetzt aktiv war oder inaktiv, Gott nicht die Stille eingeräumt hat. Was ist nur der Mensch? Und wenn wir errettet sind, wenn wir unser Leben einmal Gott hingegeben haben, dann heißt es auch Tag für Tag, das Brandopfer soll ewig sein, ewig. Und Gott findet immer was durch seinen Heiligen Geist in unserem Leben, was ihn stört, was ihn hindert, mich zu segnen, mich zu reinigen. Aber er weist hin und mein Gebet ist, dass wir einfach jetzt klare Sache machen und sagen, Vater, sei mir Sünder gnädig. Ich habe die Zeit, die notwendig war, dir nicht zur Verfügung gestellt. Ich war in Aktion, dauernd hat mich die Familie oder die Uhr oder die Zeit oder das Geschäft, was auch immer, daran gehindert. Gott kann in einem Moment die Lösung darbieten und uns sagen, Gott kann in einem Moment, wenn wir einen Lobpreis sind und hineingenommen werden in seine Salbung, kann er wirken und reden und reinigen und heiligen. Vater, danke für die Möglichkeit, dir die Zeit zu geben, die sowieso in deinen Händen steht. O Herr, vergib mir. Vergib mir, wo ich wirklich die Zeit nicht reserviert habe für dich, wo andere Dinge, Herr, einfach mich überrollten. Herr, ab heute, ab jetzt möchte ich dir Tag für Tag Zeit geben. Zeit, um dein Wesen zu betrachten, aber auch Zeit dir, Herr, dass du durch deinen Geist zu mir reden kannst. Danke, Herr Jesus, für die Vergebung. Danke, dass du immer noch lebst und regierst und ein redender Gott bist, ein guter Vater. Danke, Herr Jesus, dass du mich liebst. Danke, dass du mich nicht abgeschrieben hast. Danke, Herr, für dieses große Ziel, Herr, dich zu loben und dich zu ehren, dich anzubeten. Danke, Herr. Amen.
Vielen Dank, Papa. Denn das macht uns Mut, soll uns vielleicht auch herausfordern, umzukehren, auch da, wo wir vielleicht in falsche Gewohnheiten gefallen sind, uns wirklich auch diese Zeit der Stille, diese Ruhezeiten zu gönnen, dass Gott an uns wirken kann, auch hier bei uns in der Gemeinde, wenn wir im Lobpreis sind, auch möchte ich uns Mut machen, allen, wenn so die stille Zeit kommt, oder wo man merkt, jetzt möchte Gott, also die sensibel sind, die spüren dann, jetzt möchte Gott was wirken, dass wir dann auch wirken lassen, dass wir dann uns zurücknehmen, hören, was möchte Gott jetzt tun, wo möchte er reden, wo möchte er der Heilige Geist wirken, wo brütet er gerade was aus bei uns, aber auch bei unserem persönlichen Leben. Das, glaube ich, das wünsche ich uns allen, wünsche ich auch mir. Ich möchte noch die Bekanntmachung vorlesen. Wir haben morgen 19:30 Uhr wieder den Gebetsabend mit der Marianne. Mittwoch um 19:30 Uhr Bibelabend mit der Irmgard. Dann Donnerstag 9:30 Uhr Morgengebet bei uns in der Gemeinde. Und 19:30 Uhr haben wir Stadtgebet, Gebet für Lahr. In der Kirche am Flugplatz möchte ich auch einladen, wer da einfach Zeit hat. Das ist eine gute Gelegenheit, wo sich wirklich verschiedene Gemeinden treffen und der Stadt Bestes suchen. Und am Sonntag 9:30 Uhr, wie gewohnt, Gottesdienst. Ich möchte noch darauf hinweisen, einmal liegen Einladungen aus für das nächste Frauenfrühstück. Hauskreis, Freitag bei der Isolde, danke. Und Frauenfrühstück, Donnerstag am 3. Februar, liegen die Einladungen aus. Dann möchte ich noch hinweisen, nächsten Sonntag treffen wir uns als Leitungsteam bei Finkbeiners, wo ihr einfach was auf dem Herzen habt oder euch was drückt. Oder ihr denkt, das wollte ich schon immer mal sagen. Ich meine, die Wege bei uns sind doch relativ kurz, denke ich. Aber nur, dass ihr es wisst, ich möchte es auch transparent machen. Wir wollen uns auch alle 2 Monate regelmäßig treffen. Einmal im Gebet und auch mal die praktischen, organisatorischen Dinge angehen, die einfach wichtig sind hier. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn ihr was auf dem Herzen habt oder denkt, das sollten wir anschaffen oder das habe ich mir schon immer mal gewünscht, dann sagt es bitte weiter, ne? Entweder mir oder einfach den Geschwistern aus dem Leitungsteam. Gut, ich möchte uns noch einfach ermutigen und dranbleiben, dass wir im Gebet bleiben, auch für unsere Kranken, auch da, wo unsere Geschwister, wo es ihnen nicht gut geht. Ich denke an dieses Lied, ne, wo sich Lobpreis mit Leiden mischt, das ist mir noch so präsent. Und die Geschwister sind auch sehr dankbar, dass wir hinter ihnen stehen, wie Heinz und auch Rosi, um mal Beispiele jetzt rauszugreifen. Lass uns einfach hier anhaltend sein im Gebet. Wir haben im Gebet begonnen, ich möchte im Gebet abschließen. Ich lese einfach ein Gebet, was mich bewegt hat. Gott, hilf du uns, Menschen zu werden in deinen Händen. Gott, hilf du uns, Menschen zu sehen mit deinen Augen. Gott, hilf du uns, Menschen zu verbinden unter deinem Kreuz. Gott, hilf du uns, Menschen zu bewahren in deiner Welt. Gott, hilf du uns, als Menschen zu leben mit deinem Willen. Gott, hilf du uns, Menschen zu bleiben in deinem Licht. Amen. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Sonntag, gesegnete Woche. Und wer noch da bleiben möchte, ist wieder herzlich eingeladen zu Kaffee und Smalltalk. Der Herr segne euch.